Wir haben die Firma dann letztendlich um 17 Millionen Euro verkauft. Dann sitzt du da und denkst dir, jetzt? Also wo ist jetzt sozusagen meine Bestimmung, mein Zweck? Microsoft Word, ein sehr, sehr weit verbreitetes Produkt, das es aber jetzt seit 40 Jahren gibt und das ist nicht wirklich besser geworden. Könnte ich mir schon vorstellen, dass wir einen großen Teil von dem, wofür Leute heute Microsoft Word verwenden, ablösen und verbessern können. Und wenn man Menschen um sich herum motivieren kann, an etwas zu glauben, dann ist das ein Multiplikator. Es liegt einfach nicht im Naturell eines Gründers aufzugeben. Ich bin nicht damit zufrieden, dass ich jetzt einmal ein Startup hatte, das gut gelaufen ist.
Sound of Business mit Host Christoph Hahn.
Sie haben vor einigen Jahren ein Unternehmen namens Prescreen gegründet und dann erfolgreich an Xing verkauft. Nun haben Sie erneut gegründet, das Unternehmen Fink, und sind da ein bisschen in Konkurrenz zu Microsoft Word. Warum Sie erfolgreich damit geworden sind und auch jetzt schon namhafte Investoren haben, das erfahren wir jetzt in dieser Folge von Sound of Business von Konstantin Pintoniak. Hallo Konstantin, schön, dass du bei Sound of Business dabei bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja Konstantin, du hast schon ein Unternehmen gegründet, erfolgreich verkauft und hast dir gedacht, einmal ist langweilig, das geht noch ein zweites Mal oder wieso gründet man noch einmal?
Weil es für mich, denke ich, das Spannendste ist, was ich mir im Leben beruflich vorstellen kann. Vielleicht bin ich auch mittlerweile schon schwer vermittelbar für andere Positionen. Wenn man einmal damit angefangen hat, fällt es wirklich schwer, wieder aufzuhören. Und es war eine sehr bereichernde Erfahrung. Ich habe außerdem auch mich so gefühlt, als wäre noch nicht alles erledigt, was man so erledigen könnte. So gesehen habe ich dann, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen, wieder zu gründen.
Könntest du dir vorstellen, jetzt nochmal angestellt zu sein? Oder nochmal zu wechseln, wenn man einmal selbstständig war?
Das sage ich immer wieder und früher nicht ganz so klar, aber mittlerweile ist für mich ganz, ganz eindeutig, dass ich genau das machen will, was ich mache. Ich habe ja auch trotzdem, obwohl ich jetzt nicht angestellt bin, immer verschiedene Stakeholder zu managen. Also es ist jetzt doch nicht so, als wäre ich immer permanent komplett unabhängig. Also man darf sich das nicht so vorstellen, als das ist jetzt irgendwie jemand, der so ein Egomane ist und alles irgendwie nur nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten will. Aber es ist für mich schon eine ganz, ganz tolle Sache, wenn ich mein Arbeitsumfeld auch selbst ein bisschen gestalten kann und das machen kann, was mir besonders viel Freude macht und vielleicht freier als in anderen Berufen.
Ist das so das Ding an der Selbstständigkeit, wo du sagst, das taugt mir am meisten?
Das auch, aber vor allem auch, dass ich glaube, dass Selbstständigkeit geht ja oft mit kleineren und agileren Teams einher. Wenn man gründet, fängt man alleine an oder zu zweit oder zu dritt und das wächst dann mit der Zeit. Aber durch die kleinere Organisationsgröße gehen viele Dinge auch einfach schneller und man selbst ist an viel mehr Schauplätzen auch selbst beteiligt und kann dann, denke ich, oft Dinge schneller umsetzen. Und wenn man so jemand ist wie ich, der das braucht, dass sich die Dinge ganz schnell bewegen und sehr schnell etwas weitergeht, dann ist das sicher eine tolle Sache. Ich glaube, das kriegt man sonst nicht so oft.
Jetzt hast du einen sehr einzigartigen Weg gehabt, wo viele vielleicht davon träumen können, ja, dass das erste Unternehmen, das man gründet, dass das jetzt so aufgeht, wenn ich sagen darf, ja, dass man wirklich damit gleich erfolgreich ist. War das für dich schon was, wo du irgendwie gemerkt hast, ja, ich bin schon reif für so etwas, ich gründe jetzt in einem frühen Alter, ich mag es einfach probieren? Oder war das eher dann vielleicht doch mehr Zufall? Und ich sage, Erfolg ist jetzt vielleicht kein Zufall, aber dann doch auch wieder Zufall, dass es gleich so erfolgreich wurde?
Also ich glaube, es war ein riesiger Zufall, wie es dann am Ende gekommen ist. Mich haben immer schon Dinge interessiert oder Projekte interessiert, wo vorher nichts war und wir dann verschiedene Menschen zusammenbringen konnten. Das hat in der Schule schon angefangen bei so außerschulischen Aktivitäten. Ich war dann auf so Austauschprogrammen, wo halt viele Schüler gemeinsam aus verschiedenen Ländern und auch Schulen an Dingen gearbeitet haben. Das hat mir schon sehr gefallen. Ich habe mit meinem späteren Mitgründer in frühen Jahren einmal einen Verein gegründet. Da haben wir Veranstaltungen gemacht. Da haben wir auch viele junge Leute zusammengebracht. Also das hat mir schon alles immer sehr gefallen. Das Startup selbst war tatsächlich ein großer, großer Zufall, weil eben mein späterer Mitgründer damals in seinem Job in München einen Mentor hatte, wenn man so will, und der ist nachher unser Business Angel geworden und hat diesen uns 21-jährigen Burschen damals, die überhaupt keine Ahnung eigentlich von der Geschäftswelt hatten, aus heutiger Perspektive sehe ich das so, die Chance gegeben, das zu machen. Und wenn das nicht passiert wäre, hätten sich viele Sachen nicht so entwickelt oder auch nicht so schnell so entwickelt. Also es gehört schon eine Portion Glück dazu. Man muss aber sagen, das ist auch einige Jahre her. Ich glaube, heute gibt es einfach ein institutionalisierteres Umfeld für Startup-Gründungen schon. Und ich freue mich immer, wenn ich Erfolgsmeldungen höre, dass es vielleicht mehr gewöhnlich und normal wird, zu gründen. Ich habe aber auch oft jetzt gehört, dass es nicht mehr so ist und dass es mehr und mehr wieder gibt, die sehr skeptisch sind, wenn es ums Gründen geht. Das war damals bei uns definitiv nicht so. Wir sind da Hals über Kopf hinein. Da war auch das Wort Startup noch gar nicht so üblich, sag ich mal.
Wie wichtig ist auch das Thema Momentum, würdest du sagen, beim Gründen? Weil ich habe schon öfters gehört, ja, gute Idee, aber es war der falsche Zeitpunkt. War das bei euch einfach auch so, dass ihr gesagt habt, ihr habt eigentlich genau den perfekten Zeitpunkt damals mit Prescreen erwischt? Oder vielleicht magst du noch mal kurz sagen, was ihr da gemacht habt damals zu der Zeit?
Also wir haben damals eine Plattform zuerst entwickelt, die hätte junge, talentierte Menschen und Unternehmen zusammenbringen sollen. Und zusätzlich dazu, dass da Informationen wie der Lebenslauf oder der bisherige Lebenslauf, der ist ja oft bei jungen Leuten auch noch recht kurz, drin steht, so Eignungstests und Skilltests machen sollen, damit die Unternehmen auch ein bisschen besseren Einblick in die Personen haben. Und die Idee damals war sicherlich für die Zeit auch sehr richtig und ist sie meiner Meinung nach heute noch. Es war nur dann so, dass wir gesehen haben, das ist ein sehr großes Projekt, da müssen wir gleichzeitig die jungen Leute und die Unternehmen akquirieren. Also es hat sich dann über die Zeit das Geschäftsmodell geändert, sodass wir am Schluss nur noch Recruiting-Software gemacht haben, also nur noch die Unternehmen unsere Plattform verwendet haben, um alle ihre Bewerber von allen Kanälen da durchzuschleusen und dann dieselbe Logik, also Informationen plus Soft-Skill-Tests verwendet haben, um die Bewerber besser kennenzulernen auf einer großen Zahl. Ich glaube, das ist immer noch ein großes Thema. Es gibt heute viele Leute, die einen Job suchen. Es gibt viele Unternehmen, die gute Leute suchen. Und es wird immer schwieriger, dass man in dieser riesigen Welt, in der wir leben, so schön sie ist und so toll das ist, dass man heute überall hin kann und eigentlich fast geografisch die Grenzen verschwommen sind schon. Das Problem, dass man das nicht so einfach alles skaliert bekommt, also auch als Unternehmen, diese Suche, ist immer noch da, glaube ich. Also es war schon ein guter Zeitpunkt. Hat gedauert, bis wir dann das perfekte Produkt gefunden haben. Aber ja, wie du sagst, Momentum. Man hat schon einen Vorteil, wenn man so weiß, was gerade irgendwie, wohin sich die Welt gerade entwickelt und was gerade Probleme sind, die es gibt. Also wir haben damals über das Thema KI zum Beispiel noch nicht so nachdenken können, weil es auch ganz einfach die Technologie nicht gab.
Da war das noch, ja, bisschen in der Ferne sozusagen.
Genau.
Prescreen, auch kurz das jetzt auch vielleicht abzuschließen. Ja? Ihr wart dann damit erfolgreich. Ja? Und wie stellt man sich das vor? Dann läutet da mal irgendwie ein größeres Unternehmen an bei einem und fragt, ich finde euer Produkt cool, wollt ihr mir das verkaufen? Und du sagst dann, ja, was zahlt's mir dafür? Und dann einigt man sich und dann ist es erledigt. Wahrscheinlich so einfach war es natürlich nicht, aber wie kann man sich das vorstellen da jetzt? Ja?
Also es war ja bei uns so, wir haben, man muss sich das schon so vorstellen, das war ja eine Reise von, ich glaube, ungefähr 6 Jahren, bis wir dort waren. Und in diesen 6 Jahren gab es irgendwie 3, 4 Jahre, wo wir das Produkt zuerst mal anders und dann umentwickelt haben. Und dann erst in den letzten 2, 3 Jahren, als wir fertig waren mit unserem B2B-Softwareprodukt, haben dann auch viele Unternehmen angefangen, sich dafür zu entscheiden. Und dann ist einfach sehr, sehr schnell diese Kurve nach oben gegangen. Da haben wir kurzer Zeit sehr, sehr viele Unternehmen als Kunden gewonnen. Wir haben das damals so gemacht, dass wir uns durch den Business Angel und dann später auch durch kleinere Venture Capital Investoren Finanzierung geholt haben, um uns das Wachstum leisten zu können, bevor die Kunden durch ihre Zahlungen uns eben das Tagesgeschäft bezahlen. Also wir durften sozusagen in die roten Zahlen gehen, dafür nimmt man ja Investment. Und dann war die Frage an diesem Punkt, wo es eben so steil bergauf gegangen ist, wollen wir jetzt da weitermachen? Wollen wir weiter uns externes Geld von Investoren holen? Oder gibt es vielleicht andere Optionen? Die Firma, die ich hatte, wurde dann später von Xing gekauft. Das ist ein Business-Netzwerk. Mutterfirma heißt heute Newer gesehen, hat aber das Portal Xing immer noch. Und die haben uns dann gekauft. Wir waren mit denen schon relativ lange eigentlich in Kontakt, weil ganz in den frühen Phasen kommt man schnell in Kontakt. Mhm. Die Welt ist doch klein dann irgendwann. Und vor allem die Sparten, die Branchen sind klein. Wir kannten uns also schon. Und es hat sich einfach so ergeben, dass zu dem Zeitpunkt Xing eine eine Möglichkeit gesucht hat, ihr B2B-Geschäft weiterzuentwickeln. Und da hatten sie sich angeschaut, was sind Anbieter, die wir eventuell interessant finden und kaufen könnten. Und dann war für uns die Frage, also Investment weitermachen oder eventuell die Firma verkaufen. Und der Grund, wieso wir es getan haben, war, weil wir ein tolles Softwareprodukt hatten, aber wir waren nicht die Einzigen. Es gab mehrere zu diesem Zeitpunkt und es war für uns nicht möglich, durch Eigenentwicklung irgendeinen strategischen Vorteil zu entwickeln. Also wir hätten nichts programmieren oder entwickeln können, was jetzt signifikant anders ist, außer durch die Partnerschaft mit einer großen Plattform, die so ein Karrierenetzwerk hat, weil dort liegen die Profile, dort sind schon die Menschen registriert. Und das war der Grund, wieso wir dann gesagt haben, eigentlich ist Verkauf gar nicht so eine schlechte Idee. Und dann, wie du es richtig sagst, es kommt dann einfach so, man sagt irgendwann, es wäre eine Option. Also bei uns war es so, wir wurden eingeladen, so als wäre es ein Vertriebspitch, als würden die jetzt unsere Software einfach als Anwender kaufen wollen. Und dann hat man im Termin gesagt, hier ist unser NDA, unterschreibt die Geheimhaltungsvereinbarung, wir wollen euch eigentlich kaufen. Da fällt man natürlich erst einmal aus allen Wolken. Also würde ich wahrscheinlich heute auch noch total spannend empfinden.
Steht da schon der Betrag dann so dabei?
Nein, das dauert dann. Ja. Aber und man glaubt auch gar nicht so wirklich dran, dass es jemand ernst meint.
Ja.
Aber dann geht es relativ schnell. Also dann schaut man sich, also führt man ein paar Gespräche, spricht mal grundsätzlich darüber, ob das, was nach außen hin vorgegeben wird, vor allem vom Startup auch wirklich innen stimmt. Und dann irgendwann geht es um die Frage, wie können wir uns auf einen Kaufpreis einigen? Das sind Dimensionen, die man normalerweise dann in dem Alter auch noch nicht so oft gehört hat. Also eine irrsinnig spannende Zeit.
Darfst du darüber sprechen, wie viel es verkauft worden ist? Oder?
Ja, wir haben die Firma dann letztendlich um 17 Millionen Euro verkauft. Das muss man sich aber so vorstellen, es gab einige Gründer, nicht nur mich alleine, wir waren am Schluss 7. Und Investoren natürlich auch, die haben auch einen Teil des Unternehmens. Also das teilt sich dann halt in unterschiedlicher Ausprägung auf. Plus die Gründer, ich und meine Mitgründer sind danach noch einige Jahre geblieben nach dem Verkauf, weil unsere Aufgabe war, unser junges Team in dieses größere Unternehmen einzubringen. Und dafür gibt es dann nochmal Ziele und Vorgaben. Und wenn man die erreicht, kann man zusätzlich noch einen sogenannten Zusatzkaufpreis kriegen. Das waren in unserem Fall bis zu 9,5 Millionen, wenn ich mich jetzt nicht
täusche. Eine schöne Summe dann nochmal.
Es ist eine wunderschöne Summe und es ist aber auch viel Arbeit, das dann auch noch so hinzukriegen.
Wie ist das eigentlich so auch emotional, also wenn man so jung ist ja und dann irgendwie so einen Geldbetrag für sein Baby bekommt, wenn ich das so sagen darf, ja? Ist das, wo du dann am Ende dann sagst, war total geil oder eigentlich ist das vielleicht sogar deprimierend, weil du das gar noch nicht so begreifst und dann vielleicht wie bei einem Spitzensportler, ja, der trainiert für Olympia hin, dann gewinnt er die Goldmedaille und dann hört man oft in die Interviews und dann bin ich in ein Loch reingefallen.
Das wird jeder unterschreiben, dem das schon passiert ist. Also zuerst mal ist es sehr ermüdend, dann ist der Prozess vorbei, dann ist es sehr anstrengend gewesen und man realisiert sich's gar nicht. Dann kommt eine von bis Überweisung irgendwann auf ein Konto und das schaut total cool aus. Man hat aber immer noch keine Ahnung, was das eigentlich letztlich bedeutet. Dann irgendwann kommt natürlich diese Erkenntnis und man findet es erstmal total geil. Und dann kommt irgendwann aber auch der Moment, wo man sich denkt, okay, ich bin jetzt noch immer dabei zwar, aber es fühlt sich jetzt doch ein bisschen anders an. Ich bin nicht mehr alleine verantwortlich. Ich darf vielleicht auch nicht mehr alle Entscheidungen alleine treffen. Und man fällt in ein Tief und man fällt insbesondere dann in ein Tief, wenn man irgendwann, bei mir war es nach ungefähr 3, 3,5 Jahren dann der Fall, ganz rausgeht, weil dann sitzt du da und denkst dir, das Geld ist dann auch schon länger da und du hast dich irgendwie damit, hast vielleicht schon was getan, ein bisschen nebenbei damit, aber du denkst dir, und jetzt? Also, wo ist jetzt sozusagen meine Bestimmung, mein Zweck? Ich habe keine Kinder. Einige meiner Mitgründer haben tolle Familien in der Zwischenzeit gegründet. Ich glaube, das ist etwas, wo sich dann viele sehr gerne darauf konzentrieren. Aber für mich war klar, ich muss wieder irgendwas machen. Und für mich war es dann, das nächste Unternehmen zu gründen.
Sehr cool. Bist du dann, hast du das dann mit dir alleine mal so ausgemacht eigentlich? Bist du dann wirklich mal gesessen, hast gedacht so, was mache ich jetzt? Was könnte ich wieder gründen? Wo bin ich gut? Ja? Oder möchte ich eher nur mehr investieren? Waren das dann so diese Gedanken, mit denen du gespielt hast?
Ja, ich habe tatsächlich damit gespielt. Ich habe auch selbst das eine oder andere kleinere Investment gemacht. Ich bin aber draufgekommen, dass ich erstens dann immer so ein bisschen geneigt bin, mich selber einbringen zu wollen, wo man es als Investor vielleicht gar nicht sollte. Und andererseits bin ich auch nicht der beste Investor. Also nicht alle Investments, die ich gemacht habe, waren gut. Ich würde jetzt sagen, der überwiegende Teil war vielleicht jetzt nicht so smart, weil man als Gründer so ein bisschen Scheuklappen aufhat und glaubt, dass jedes andere Gründerteam genauso tickt wie man selbst. Deswegen ist es wahrscheinlich besser, dann selber wieder zu gründen. Und ich habe das nicht mit mir selbst ausgemacht, sondern wir Gründer von damals, von der guten alten Zeit, haben immer noch regelmäßige Treffen und sprechen in unterschiedlichen Konstellationen miteinander. Ich habe dann einen meiner damaligen Mitgründer angerufen und er hat gesagt, ja, mir geht es auch so, ich habe eigentlich auch Lust, wieder irgendwas zu machen. Und dann haben wir uns eine Unterkunft, so einen modernen Betonbunker in den Dolomiten gemietet und da sind dort 3 Wochen hinein, haben uns eingesperrt, haben uns hingesetzt mit 2 Computern und 2 IKEA-Tischen und haben einfach 3 Wochen lang daran gearbeitet, uns mal irgendwie mit einer Idee auszustatten, was könnten wir wieder machen. Und kurze Zeit später ist dann ein Dritter dazugekommen von meinen Mitgründern, weil den konnten wir mit dieser Idee dann Gott sei Dank begeistern.
War auch noch Platz in den Dolomiten?
Zu den Dolomiten nicht, da waren wir schon weg, aber das war nur für 2, da gingen sich nur 2 aus, aber wir sind ja auch die 2, die eher so die Computer-Nerds sind, also das hat dann auch so ganz gut zusammengepasst.
Das heißt, hast du damals deine, ich sage jetzt mal salopp formuliert, deine Programmierfähigkeiten nochmal unter Beweis gestellt und gedacht, was kann ich eigentlich noch? Also war das eher, was du da auch...
Das ist genau das, was ich gemacht habe, weil wenn man, als ich gegangen bin vom letzten Unternehmen, waren wir, als wir gekauft wurden, waren wir ungefähr 25, 30 Leute. Als ich gegangen bin, war das Kernteam von unserem Produkt so zwischen 80 und 100. Und ich habe schon sehr, sehr lange dann nicht mehr selber programmiert gehabt. Ich bin ursprünglich Webentwickler. Ich habe das während der Schule schon gemacht und das war meine Aufgabe war immer Produktdesign und Frontend-Entwicklung als jetzt Kernhandwerk. Und ich konnte das eigentlich nicht mehr, weil ich 3, 4 Jahre das gar nicht mehr gemacht habe. Und 3, 4 Jahre in dieser Sparte ist ewig. Da kennst du die Technologien nicht mehr und so weiter. Das heißt, wir mussten erstmal wieder schauen, ob wir es überhaupt noch können.
Ist das ein bisschen wie Skifahren, aber man verlernt es dann doch nicht? Oder?
Ja, die Analogie wäre dann gut, wenn man sagt, ja, du hast mit Holzskien Skifahren gelernt und jetzt gibt es halt mittlerweile Carving-Ski. Ja. Das ist auch nicht so easy, dann umzusteigen.
Du, und wenn man dann jetzt wieder gründet, ja, ist schon einer der größten Vorteile, dass du einfach ein Startkapital auch hast, wo du sagst, wurscht, ich mache das jetzt und wenn es schief geht, ich habe jetzt nicht viel zu verlieren, weil ich habe es ja schon einmal geschafft. Ja. Oder sind es dann doch auch wieder so ein bisschen Zweifel, ich habe es einmal geschafft und ich möchte eigentlich jetzt nicht scheitern oder kein Gedanke?
Also das Startkapital hilft. Gerade in der ersten Phase ist es sehr, sehr schwer. Man kann jetzt bei Family und Friends, das klassische Nachfragen. Es ist aber sehr angenehm, wenn man es sich selbst leisten kann, dann muss man nicht das Geld anderer Personen riskieren. Das ändert sich dann mit der Zeit, weil mit dem eigenen Geld geht man ganz instinktiv etwas anders um und man ist als Gründer zwar schon risikoaffin, man hat kein Problem damit, sein Geld zu riskieren, aber an irgendeinem Punkt fängt man dann, und das ist bei so Startup-Projekten nicht immer ratsam, an jeden Cent 2-mal umzudrehen. Das heißt nicht, dass man jetzt rücksichtslos Geld ausgeben soll, aber irgendwann haben wir dann auch Fremdinvestoren wieder reingeholt, ganz einfach, um nicht zu riskieren, dass wir irgendetwas, was sehr, sehr klug ist, deswegen nicht machen, weil es unser eigenes Geld ist und das auch irgendwann ein Ende hat natürlich und wir dadurch dann irgendwelche gescheiten Entscheidungen zu spät treffen. Und die andere Frage, ob man sich selber wieder beweisen muss, ja, also das gibt es tatsächlich. Also ich hatte das ganz am Anfang, kann ich ganz offen sagen, war schon natürlich alles wieder bei Null. Und es heißt ja nur nicht, also nicht, dass man es, wenn man es einmal geschafft hat, man es gleich nochmal schaffen wird. Das heißt, ja, diesen Druck gibt's, den gibt's auch heute noch. Also ich möchte mir da schon selbst wieder was beweisen. Ich bin nicht damit zufrieden, dass ich jetzt einmal ein Startup hatte, das gut gelaufen ist, sondern das wünsche ich mir für mein jetziges auch.
Das heißt, du wärst enttäuscht, wenn es jetzt nicht aufgehen würde?
Ja, wenn es mir egal wäre, wenn es nicht aufgehen würde, wäre ich wahrscheinlich der Falsche für den Job. Ich muss mit vollster Überzeugung dahinter stehen und ja, ich möchte es mir selbst beweisen.
Sehr, sehr spannend und coole Einstellung natürlich. Wie ihr jetzt das neue Unternehmen dann gegründet habt, ja, jetzt kommen wir schon langsam zu Finck. Welche Idee steckt erstens dahinter und warum habt ihr dann euch entschlossen, dass es diese Idee ist, mit der ihr jetzt wirklich gründet? Ja?
Also die Idee von Finck stammt von unserem früheren Unternehmen, weil wir gemerkt haben, als wir gewachsen sind, dass wir ein Problem damit bekommen haben, dass jedes Mal, wenn irgendein Team ein Dokument an jemanden außerhalb vom Unternehmen schicken muss und das unterschrieben werden soll, also es kann ein Vertrag, kann aber auch ein Angebot sein oder ein Brief oder was auch immer, jedes Mal war es ein Thema, weil die Leute dann immer Microsoft Word aufgemacht haben, dann haben sie dort ein Dokument gemacht, dann haben sie sich mit PDF auf dem Desktop abgespeichert, per E-Mail verschickt, mit irgendeiner Signatursoftware unterschreiben lassen, dann kam keine Antwort, dann haben sie versucht nachzuverfolgen, haben sich dafür irgendwelche Erinnerungen ins Handy gesetzt, das Dokument, wenn es unterschrieben war, war auf deren Desktop und nirgends zentral, und das wird irgendwann ein riesiges Chaos, weil du nicht mehr weißt, wann hat jemand was gemacht, ist irgendwas vergessen worden, und vor allem kann ich ja auch nicht erwarten, dass jeder im Unternehmen weiß, was in diesem Dokument drinstehen darf und soll. Und es gibt keine Kontrolle, keinen Freigabemechanismus, gar nichts. Und wir haben damals nichts gefunden, um das zu lösen. Und so, weil wir diesen Schmerz noch kannten, kam es zu der Idee von Fink. Weil wir gesagt haben, kleine Teams müssen doch eigentlich total schnell in der Lage sein, Dokumente nach außen zu verschicken, vor allem wenn sowas Wichtiges wie zum Beispiel ein Vertrag ist, ohne dass es mein Geschäft aufhält. Und während heute, wenn man sich andere Tools anschaut, zum Beispiel mit so Tools wie Canva, kann jeder mittlerweile coole Grafiken machen und auf Social Media selber fürs Unternehmen posten. Und es ist, jemand braucht keinen Designer sein, um es zu verwenden. Und Slack, was wir zum Beispiel für die Kommunikation nutzen, hat bei mir komplett E-Mail abgelöst innerhalb vom Unternehmen und ist auch um Welten besser. Aber für Dokumente braucht es immer noch Microsoft Word und dieses Hin und Her. Und das ist das, was wir gesagt haben, wollen wir bauen, weil wir glauben einfach, dass das jedes kleine Team brauchen kann.
Ist so ein bisschen die Vision, ich möchte das bessere oder das andere Microsoft Word werden?
Ich glaube einfach, dass Microsoft Word ein sehr, sehr weit verbreitetes Produkt ist, das es aber jetzt seit 40 Jahren gibt und das ist nicht wirklich besser geworden. Und immer wenn man sieht, dass etwas lange da ist und die Menschen sich damit abgefunden haben, dass es der Standard ist, aber regelmäßig darüber jammern, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass es Zeit wird, dass es etwas Neues und Besseres gibt. Also wenn man so will, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir einen großen Teil von dem, wofür Leute heute Microsoft Word verwenden, ablösen und verbessern können.
Eure Zielgruppe bei dem Produkt, wer ist das dann genau? Geht es ja dann schon eher auf größere Unternehmen oder eben genau eigentlich bei den kleinen, die eben weniger bürokratischen Aufwand brauchen?
Wenn ich über unsere Zielgruppe rede, sage ich immer, das habe ich mir angewöhnt, nicht Unternehmen, sondern Teams, weil ich glaube, dass ein Team, das dynamisch ist, auch in einem großen Unternehmen gut und sehr agil sein kann. Wenn man es aber jetzt auf Unternehmen runterbricht, sage ich ja, typischerweise von einer Person bis 250 Personen oder eben, wenn es ein größeres Unternehmen ist, sind es einzelne Teams, die einfach sagen, ich will schnell arbeiten, ich will das ablösen, aber ich bin auch bereit, mich zu verhalten wie ein kleines Unternehmen. So große, alteingesessene Konzerne brauchen manchmal einfach auch noch wesentlich mehr Struktur mit allen Vor- und Nachteilen. Dafür bauen wir es nicht. Also es geht wirklich um die kleinen Startup-Teams, Agenturen manchmal, aber auch eben verschiedene Branchen, wo typischerweise jetzt man nicht so viel Mitarbeiter hat. Also gerade in der IT oder im Finance-Bereich sind es auch selten über 250 Leute.
Also eher ein Tool für die Schnellboote, wenn man
genau,
so sagt.
Genau, für die Schnellboote. Ja, wunderschön. Ich hätte es besser nicht sagen können, das merke ich mir, schreibe ich mir auf.
Sehr gut. Ja, bei eurem Tool, wie kommt das jetzt aber auch zu den Menschen? Ja? Habt ihr euch da dann natürlich wahrscheinlich überlegt, gut, wie mache ich den Vertrieb? Und vor allem auch, wie wichtig ist denn ein Vertrieb bei so einem technischen Produkt?
Vertrieb ist natürlich immer wichtig, weil irgendwie muss man ja die Menschen darauf hinweisen, dass es das jetzt gibt. Ich würde sagen, wenn man Software verkauft, gibt es ja so die klassische Schule ist von irgendwie E-Mail, Erstkontakt oder Leute kennenlernen auf Veranstaltungen und sie vielleicht telefonisch anrufen und dann eine persönliche Demonstration machen. Das ist sozusagen gerade im Mittelstand und drüber auch heute noch häufig die Art, wie verkauft wird. Für mich als Produktentwickler und als Digital Native und jemand, der sein Leben lang mit coolen Internetprodukten aufgewachsen ist, war es immer spannend, ein Produkt zu erschaffen, das Menschen verwenden können, ohne dass es ihnen jemand erklärt. Und ich versuche heute mit Fink auch genauso ein Produkt zu bauen. Man kann sich heute selbst registrieren, selbst anfangen, das Tool zu nutzen. Es kostet auch für eine Person alleine noch gar nichts. Und wir versuchen, ich und das Team vor allem im Bereich UX und Frontend, dass es so einfach und selbsterklärend ist, dass es diese ganze persönliche Betreuung möglichst wenig braucht. Natürlich, wenn man eine große Organisation ist, kann man sich schon Beratung holen und wir haben natürlich Best Practices und wissen, was könnte man noch besser machen. Aber das Ziel ist schon, ein Produkt zu bauen, das leichtgewichtig ist. Und dann kommt man nämlich auch in den Bereich, wo man nicht mehr über die klassischen Vertriebskanäle spricht, sondern über das sogenannte Product-Led Growth, das mir mein Produkt ermöglicht, zusätzliche Leute zu erreichen. Das ist bei uns deswegen auch besonders spannend, weil wem schickt man denn das Dokument? Da gibt es ja immer einen Empfänger oder mehrere Empfänger, die kennen vielleicht Fink noch nicht. Also das Produkt von sich aus hat eigentlich eine wunderschöne Dynamik, dass es automatisch andere Leute erreicht. Und wenn man dann zusätzlich eben sehr, sehr leicht erreichbar ist und irgendwie halt sich auch so positioniert, wir versuchen auch ein bisschen salopper, sage ich jetzt einmal, oder wie sagen wir da, rebellischer zu kommunizieren als jetzt andere Technologieunternehmen, dann kommt man da ganz schnell in so ein bisschen auch diese Communities hinein und die Leute sprechen dann von selbst über einen. Das ist was wirklich Wunderschönes. Also wenn man einfach merkt, das Produkt hat nicht nur Anwender, sondern Fans.
Der Zeitpunkt, ja, wo ihr dieses Produkt dann gelauncht habt, war da das Produkt schon fertig oder ist das so typisch, da gibt es eine Phase, da entwickle ich mit ein paar Kunden einmal gemeinsam noch, die nutzen das schon, die zahlen halt dann vielleicht weniger. Seid ihr das so angegangen oder wie war da bei euch so dieser Prozess? Ja?
Also ich glaube, es ist für jedes Produkt ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie komplex es ist. Wir haben fast ein Jahr lang mehr oder weniger unter dem Radar entwickelt und wirklich selbst nur versucht, einmal eine solide technologische Basis zu bauen. Und dann haben wir das Produkt mit den ersten gemeinsamen Testkunden, wenn man will, veröffentlicht. Also wir hatten ein paar Unternehmen, mit denen mein dritter Co-Founder Markus, der bei uns für den Kundenkontakt zuständig ist, gesprochen hat und die gesagt haben, ja, wir würden das gerne testen, wir suchen da eine Lösung. Und die sind dann am Anfang auch bereit, eben gemeinsam mit Feedback das Produkt weiterzuentwickeln. Und als es dann so weit war, dass es halbwegs sage ich heute, aber dass es stabil genug war, um nicht permanenten Kontakt zu brauchen, sind wir dann damit an die Öffentlichkeit gegangen und seither kommen immer wieder neue Unternehmen dazu. Also es gibt so diese drei Phasen. Ne? Ich muss zuerst mal was bauen, das überhaupt funktioniert. Dann muss ich es mit so Lighthouse-Kunden, Early Adopters gemeinsam weiterentwickeln und dann irgendwann ist es stabil genug und man kann es am Markt platzieren.
Hättest du so einen Punkt drinnen auch gehabt im Prozess, wo du abgebrochen hättest, wo du gesagt hast, bis dahin würde ich gehen und dann ist der Cut?
Das ist eine richtig gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin einfach von der Person her so hartnäckig, dass ich nicht akzeptieren will, wenn irgendwas nicht geht. Ich bin oft gesessen und habe auch mit meinem zweiten technischen Co-Founder Dominik, wir sind da teilweise in der Nacht gesessen und haben dann gesagt, wir können das nicht, das funktioniert nicht, das werden wir nicht zum Laufen kriegen. Oder ich habe auch oft ihn angerufen und gesagt, wir müssen uns was anderes überlegen, ich kriege das nicht hin. Und meistens schläft man dann eine Nacht drüber, steht in der Früh wacht von alleine um 7 Uhr auf, weil plötzlich die Idee da ist und dann geht's doch. Also wir haben nie ernsthaft auch nur den Punkt erreicht, wo wir gesagt hätten, wir hören wirklich auf, aber man wird schon zwischendurch frustriert. Aber ich glaube, es liegt einfach nicht im Naturell eines Gründers aufzugeben. Das ist manchmal vielleicht auch gar nicht so gut. Also es gibt sicherlich den Punkt für manche Startups, zum Glück bisher nicht meines, wo man sagt, jetzt will ich zwar als Gründer weitermachen, aber macht's wirklich noch Sinn? Da sind dann oft externe Leute oder sage ich jetzt mal, da sind dann oft Investoren oder Advisors wichtig, die einem sagen oder vor Augen führen, hey, vielleicht wird es jetzt auch doch so nix.
Wenn wir jetzt eine Zuhörerin, einen Zuhörer haben, die vielleicht an so einem Punkt gerade stehen, ja, die sich schon getraut haben zu gründen, aber nicht wissen, ob sie weitermachen sollen, hast du einen Tipp jetzt für die?
Ja, also andere Gründer fragen. Ich glaube, die Frage würden wir, oder Gründerinnen natürlich, ich glaube, diese Frage würden wir alle gerne beantworten und wenn wir helfen können, tun wir es, also das Netzwerk zu nutzen. Ich glaube, es macht wenig Sinn, also Familie und Freunde werden sicher immer helfen, aber ich glaube, die Person sollte jemand sein, der diese Situation schon mal erlebt hat. Das hilft oft, ja, weil sonst ist es nett gemeintes Feedback, aber es ist oft schwierig, sich in diese Lage hineinzuversetzen. Und außerdem glaube ich, dass man dann vielleicht auch den einen oder anderen Tipp bekommt. Ich glaube, kaum jemand wird sagen, unbedingt sofort aufhören, sondern einfach, manchmal gibt es einfach eine Nebenfahrbahn, eine andere, eine Abzweigung, eine Abkürzung oder einfach einen Weg, der einen hilft, doch noch weiterzukommen, einfach auch, weil es ein kleiner Umweg ist, aber der vielleicht dann zum besseren Ziel führt. Also ich glaube, Gründer sind extrem schlecht darin, manchmal selber zu sehen, was so direkt vor einem liegt, vor lauter Bäumen sozusagen den Wald nicht mehr sehen. Ein Beispiel wäre gewesen, es ist uns damals nicht so gegangen, aber bei meinem ersten Startup habe ich gesagt, wir haben dann irgendwann das Produkt geändert. Und das hat unter anderem hat das bedeutet, die Hälfte von der Funktionalität wegzustreichen. Und uns ist das damals selbst aufgefallen durch Kundenfeedback. Aber das wäre auch so das klassische Feedback, das man vielleicht von anderen Gründern und anderen Gründerinnen kriegt. Und dass man dann auch sich zu Herzen nimmt, weil das kann einem einfach oft nur jemand anderer sagen, hey, wenn du das machst, dann hast du die Chance, dich auf den Teil, der noch da ist, so zu konzentrieren, dass das richtig toll werden kann. Das würde ich machen. Ich würde mir das Feedback aus dem Netzwerk holen.
Wichtiger Tipp von dir. Eine Frage zu deinem Produkt, die ich dir auch noch unbedingt stellen möchte. Ja, Thema KI natürlich, ja, allgegenwärtig gerade. Wie sehr arbeitet ihr mit KI? Wie viel KI steckt in dem Produkt drinnen?
Du hast eingangs bei unserem Gespräch über Momentum gesprochen und wie gut Timing sein kann. Wir hatten den Vorteil, dass wir von Anfang an darüber nachgedacht haben, dass es auch sehr wichtig ist zu verstehen, was in so Dokumenten drinnen ist bei unserem Produkt. Und als wir darüber nachgedacht haben, wie wir das lösen wollen, war ChatGPT, OpenAI mit seinem Produkt noch gar nicht draußen, das war noch gar kein Thema. Und wir haben aber sehr, sehr klar darüber nachgedacht, wir müssen eigentlich etwas Vergleichbares bauen, weil wir wissen müssen, was in den Dokumenten drinnen ist und wie man sozusagen mit künstlicher Intelligenz arbeitet, war damals schon mehr oder weniger nicht salonfähig, aber es war jetzt ein bekanntes Thema. Es hätte nur einfach irrsinnigen Aufwand bedeutet. Und wir hatten dann das Glück, dass als wir gerade an unserem ersten, also an dieser Erstversion unseres Produkts gearbeitet haben, ist diese Technologie veröffentlicht worden und das hat uns einen sehr, sehr großen Teil der Arbeit abgenommen, weil wir dann aufbauend auf der Technologie von OpenAI und mittlerweile anderen Sprachmodellen diese Dinge bauen konnten, ohne sie selbst jetzt antrainieren zu müssen, weil ein Modell zu trainieren sehr komplex ist. Und das ist Momentum, das ist ein glücklicher Zufall gewesen, muss ich sagen. Warum macht es für uns so viel Sinn? Weil das große Problem, das man mit Dokumenten heute hat, ist, wenn wir an ein Dokument denken, denken oft noch an Papier. Und die Formate, die gemacht wurden, waren auch genau dafür gemacht, dass man Papier hat und das gut ausdrucken kann. Das ist genau das Gegenteil von dem, was einfach für Technologie lesbar ist. Und wir haben unser Tool so entwickelt, dass auch mit einem gescannten tatsächlich PDF oder mit allen möglichen Formaten in unserem System daraus für die Maschine lesbarer Text wird und worin ein Sprachmodell wie jetzt zum Beispiel GPT sehr, sehr gut ist, ist Text, der jetzt in einer langen Wurst daherkommt, also nicht strukturiert ist, aber sozusagen vorhanden ist, zu interpretieren, zu verstehen, zu strukturieren und da trotzdem sinnvolle Informationen schnell rauszuholen. Und das liegt eigentlich im Kern auch unserer Software zugrunde, weil ich da heute jedes x-beliebige Dokument reinspielen kann und wenn das zum Beispiel ein Vertrag über einen Dogsitter ist, kann ich fragen, um welche Hunderasse geht's und wenn das drinnen steht, wird mir das die KI herausfinden können. Und dadurch können wir jetzt natürlich viel mehr rausholen aus Dokumenten als früher. Früher, wenn du 4.000, 5.000 Dokumente in deinem Archiv hattest, musste da irgendjemand hinuntergehen oder, sagen wir mal, digital zumindest in den Ordner gehen und diese ganzen 4.000, 5.000 Dokumente von Hand nochmal neu durchlesen. Und das kannst du heute mit KI sehr schnell automatisieren. Das ist wahnsinnig mächtig.
Wie groß oder wie hoch ist auch die Opportunity dafür euch? Also wo kann das Ganze sich noch hinbewegen? Bist du schon vielleicht auch im Kopf, zweiter Schritt jetzt weiter und weißt, da möchte ich eigentlich hin mit dem ganzen Produkt?
Also für mich ist klar, dass das, wenn wir es lösen, ein Produkt ist, das geografisch keine Grenzen hat, weil das Thema ist weltweit dasselbe, so wie die Menschen auch lange Zeit weltweit Microsoft Word verwendet haben, aber auch wie weltweit Dokumente digital unterschrieben werden mit allen möglichen Tools. Also es gibt geografisch keine Grenze und wenn ich mir ein Ziel setze, dann ist es, dass wir in einigen Jahren der absolute Standard diesbezüglich für kleine Teams sind, so wie ich eben meine, dass heute Tools wie Slack und Canva weltweit ihre Anwender haben, möchte ich, dass es mit Fink so ist und dass es ganz normal wird zu sagen, ja, ich habe es mit Fink unterschrieben und jeder weiß, ah ja, okay, das kenne ich, habe ich auch schon mal verwendet.
Sehr cool. Du hast diese, weltweit gibt es keine Grenze angesprochen. Ihr habt ja auch beim Exportpreis mitgemacht und habt dort auch was gewonnen. Wie wichtig war denn das auch für euch, gerade in so einem Bereich sichtbar zu sein, auch als junges Unternehmen?
Also zum Exportpreis sind wir über eine Ausschreibung, glaube ich, gekommen. Und das machen wir eigentlich gar nicht so oft, dass wir bei solchen Wettbewerben mitmachen. Aber in dem Fall fand ich es einfach irrsinnig schön, weil wir speziell in Österreich, denke ich, oft dazu neigen, uns nicht als so international oder global anzusehen. Und dabei ist jedem klar, der ein bisschen mit der Wirtschaft bei uns zu tun hat, dass das genau überhaupt nicht stimmt. Also wir haben wahnsinnig tolle Produkte, die international erfolgreich sind. Und im Bereich Software haben wir uns gedacht, da müssen wir auch mitmachen, weil es sollen die Leute wissen, dass wir in Österreich, in Wien hier mit einem Team etwas bauen, das potenziell weltweit verwendet werden wird. Und dann haben wir uns dafür beworben und haben dann tatsächlich auch einen Preis bekommen. Und das ist eine wunderschöne Bestätigung, weil man könnte jetzt sagen, der Startup-Gründer möchte immer irgendwie internationale Anerkennung, aber man will schon noch zu Hause anerkannt werden. Und es war einfach wirklich schön für uns. Und es war auch schön zu hören, wie es dann die Unternehmen, die heute natürlich sind viele von unseren Unternehmen noch aus Österreich und Deutschland, und das auch denen, wie das denen gefällt. Das war wirklich toll.
Das heißt, auch für dich als einer, der schon sehr erfolgreich war, dann eine schöne Auszeichnung, wenn man auch so mal im eigenen Land dann anerkannt wird.
Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, habe ich mit unserem vorherigen Startup nie eine Auszeichnung bekommen. Also ja, das ist die, wenn man so will, ich glaube, die letzte Auszeichnung, die ich bekommen habe, war eine Silbermedaille beim Schulskikurs.
Ja, die hängt hoffentlich auch noch bei dir
zu Hause. Sicher noch irgendwo, ja.
Oder in der Lade. Sehr. Du, Konstantin, ich möchte jetzt noch kurz auch über Wachstum noch reden, ja, vor allem auch, wenn man natürlich über dann die Grenzen schreiten möchte. Ihr habt euch auch jetzt, ich sage jetzt mal, relativ früh sehr namhafte Investoren noch ins Boot geholt, ja. Warum habt ihr denn das gemacht?
Ich habe es ja kurz schon angeschnitten, Investoren holt man sich ja dann hinein, wenn man sich fremd finanzieren möchte, um einfach schneller wachsen zu können und ein höheres Risiko als Unternehmen, wenn man so will, eingehen zu können, noch bevor die Umsatzzahlen da sind, also in Wachstum investieren zu können. Das wird immer teurer, je internationaler das Vorhaben wird oder je komplexer das Produkt, das man bauen muss. Plus, wenn die Zielkundengruppe eher klein ist, sind auch die monatlichen Gebühren, die man für eine Software bereit ist, zu zahlen, eher klein. Also das dauert dann einfach, bis man sich das aufbaut. So gesehen macht es total Sinn, gerade im Technologiebereich mit Risikokapitalgebern zusammenzuarbeiten. Bei uns war es natürlich etwas einfacher insofern, als dass wir aus der Vergangenheit schon einen gewissen Ruf haben. Man kennt uns teilweise als Gründer und vertraut uns ein bisschen mehr. Aber sozusagen gehört natürlich trotzdem dazu, dass es ein gutes Geschäft ist. Und das haben wir bis heute so gefahren. Wir haben jetzt insgesamt ungefähr, sagen wir, zwischen 3,5 und 4 Millionen Risikokapital bekommen. Wir haben zusätzlich Förderungen bekommen in Österreich von der Forschungsförderungsgesellschaft. Also wir haben schon gut Kapital bekommen und uns damit auch ordentlich vergrößert. Und diesen Weg geht man dann als Startup weiter. Der setzt sich fort. Normalerweise bis entweder man so profitabel ist, dass man seine Investoren wieder rauskauft oder dass ein Unternehmen verkauft oder irgendwann an die Börse geht.
Wenn man da jetzt das Geld von den Investoren bekommt, ist das etwas, na klar, du bekommst das Geld, das ist das eine, aber auf der anderen Seite gibt das auch wieder so ein bisschen Selbstvertrauen, so diese Richtung, okay, da glauben jetzt andere Menschen auch an mich, die geben mir das Geld, wir müssen ja gut sein.
Ja, also das wäre jetzt ein wahrscheinlich falscher Schluss. Man glaubt, also es ist eine schöne Bestätigung, dass man jemanden davon überzeugen kann. Es ist aber auch kein geschenktes Geld. Es gibt hohe Erwartungshaltungen. Also es erhöht eigentlich ein bisschen auch den Druck, weil man muss ja eine Leistung bringen. Also das ist alles jetzt nicht so selbstverständlich dann, sondern natürlich gibt es dann eine Erwartungshaltung. Man hat gesagt, so wird es sich entwickeln. Und man verliert auch eine Spurkontrolle, also jetzt nicht viel. Wir sind als Gründer schon noch sehr, sehr selbstentscheidungsfähig. Das versucht man dann auch genauso zu strukturieren. Das wollen auch die Investoren. Man soll ja nicht die ganze Zeit gebundene Hände haben. Aber es ist also per se nichts, auf das man jetzt im Einzelnen nur für sich genommen stolz ist. Man ist als Gründer einfach stolz, dass man die Möglichkeit dann hat. Und wir hätten viele Möglichkeiten sicherlich nicht ohne das Investment. Also wir können uns ein sehr, sehr tolles Team leisten, auch das aufzubauen. Und wir können uns einfach leisten, Dinge zu tun, mutige Dinge zu tun, die wir sonst vielleicht nicht machen würden.
Du hast vorher gerade gesagt, wir haben uns da natürlich schon leichter getan, weil wir einen gewissen Ruf gehabt haben. Man hat uns so gekannt, wie man zusammenarbeitet auch. Ist das etwas, auf das Investoren sehr stark schauen, also auf dieses Team? Oder wie ist da die Gewichtung? Team, Produkt, Opportunity?
Je früher die Phase im Großen und Ganzen, umso eher, also je jünger das Produkt, umso eher wird ein Investor auch noch auf das Team natürlich schauen. Wenn ein Team das schon einmal erfolgreich gemacht hat, reduziert das für den Investor sehr stark das Risiko. Ich kenne auch Investoren, die aber auf andere Kriterien schauen. Ich habe jetzt erst kürzlich einen Investor getroffen, der sucht wirklich sehr junge Leute, teilweise noch im Schulalter, und identifiziert so Outlier, Dinge, die man sehen kann, die jemand sehr, sehr früh macht, die darauf hinweisen, dass das ein Unternehmertyp sein könnte, von der Person her. Also es ist nicht unbedingt notwendig, es gibt genauso auch als Erstgründer, aber die Investoren sind schon sehr gut darin einzuschätzen und werden dann auch sehr genau nachfragen, ob man wirklich weiß, worauf man sich einlässt. Und es ist sicherlich leichter, wenn man schon einmal bewiesen hat, dass man dazu bereit ist, als beim ersten Mal. Aber wenn man die Überzeugung hat und die auch glaubwürdig verkaufen kann, geht es auch, ohne schon mal gegründet zu haben. Und weil du gefragt hast, was ist dem Investor wichtig, dass der Markt groß genug ist, um das Wachstum überhaupt zu ermöglichen, und dass die Idee trotzdem irgendwo greifbar ist und man schon ungefähr weiß, wie man das für sich dann eingrenzt, was man machen will, weil großer Markt heißt doch viele Möglichkeiten, und je klarer der Plan, umso besser.
Auf was hast du selbst auch dann genau geschaut, wenn du investiert hast? Was waren so deine wichtigsten Punkte?
Ja, wie gesagt, ich bin nicht immer der erfolgreichste Investor. Bescheiden gesagt, ich schaue sehr stark als jemand, der sich mit Produkt auskennt, auch aufs Produkt. Ich schaue aber auch auf die Gründerteams, und was ich wahrscheinlich zu wenig gemacht habe im Nachhinein ist, ich bin immer davon ausgegangen, dass sozusagen die Fundamentalwerte alle passen, also dass die Kennzahlen alle passen und dass das nicht quasi schon mit einem Fuß in der Insolvenz steht. Da bin ich ein paar Mal falsch gelegen und bin davon ausgegangen, dass wenn andere mit dabei sind, dass die diese Arbeit dann machen und sich das anschauen, hätte ich mir vielleicht selber anschauen sollen. Ja, nachher ist man gescheiter, und diese Investments sind risikoreich. Aber wenn es nach mir ginge, ich sehe Produktqualität, denke ich, recht schnell, weil ich mich damit ein bisschen auskenne. Aber ich weiß auch, ob ich Personen grundsätzlich sympathisch, aber auch verbissen genug finde, um das zu machen.
Wie sehr schaut man auch drauf, ob das Produkt schon Umsätze macht oder ob es quasi nur eine fiktive Bewertung ist?
Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Wichtig ist, ob das Produkt schon nachweisen kann, dass es grundsätzliches Interesse gibt. Also es muss noch kein Umsatz da sein, vor allem in der frühen Phase. Aber wichtig ist, dass man vorab Commitment vielleicht hat oder nachweisen kann, ich habe jetzt 100 Erstgespräche geführt und daraus haben sich 80 Folgetermine ergeben, und vielleicht haben mir eine Handvoll, ein Dutzend Leute so Absichtserklärungen, so Letter of Intent oder irgendetwas gegeben, das sagt, ja, wenn du das machst, würde ich mich dafür sehr interessieren. Alles, was man an sozusagen Interesse nachweisen kann, hilft sehr.
Super Tipp schon von dir. Ja, wir kommen jetzt schon langsam dem Ende zu. Ein paar Dinge möchte ich dir jetzt noch entlocken. Konstantin, was würdest du sagen? Wir haben am Anfang auch schon viel drüber gesprochen, aber ist so dieses eine Gründergehen, ja? Also was muss jeder Gründer, jede Gründerin in sich unbedingt drinnen haben, dass es funktionieren wird, aus deiner Sicht?
Das Gründergehen. Also ich glaube, das Gründergehen würde ich definieren als diese Verbissenheit als was Positives zu sehen. Also wenn ich ein Problem identifiziert habe, dass ich nicht aufhöre, daran zu arbeiten, bis es gelöst ist. Das ist also quasi sehr, sehr großer. Kann Ehrgeiz genannt werden, aber es ist einfach, wahrscheinlich ist Verbissenheit noch das bessere Wort. Das ist das eine. Ich hätte ein zweites, das ich fast gleich wichtig finde, und das ist, mit Menschen zu können. Also ein Gründer ist immer nur so stark wie sein Team, und wenn man Menschen um sich herum motivieren kann, an etwas zu glauben und vielleicht auch diese Verbissenheit zu entwickeln, dann ist das ein Multiplikator. Also ist es so gesehen in Kombination noch stärker.
Welchen Fehler hast du gemacht, der aber gut war?
Mein Studium abzubrechen. Weil, oder sagen wir mal so, dass mein Studium abzubrechen, als es notwendig war, um die Firma nach vorne zu bringen, weil ich glaube, dass es in diesem Moment sicherlich persönlich hätte, könnte man sagen, war es vielleicht ein Fehler. Im Nachhinein wüsste ich nicht, ob dasselbe rausgekommen wäre, wenn ich gesagt hätte, das traue ich mich jetzt nicht.
Wie hat damals dein Umfeld eigentlich darauf reagiert?
Völlig verständnislos. Nein, das stimmt auch nicht. Es war okay. Ich habe Gott sei Dank immer die Unterstützung aus meinem Umfeld bekommen, die notwendig war. Ich denke aber schon, dass es eine, ja, kann man sagen, eine etwas unvorsichtigere Entscheidung war. Rückblickend hat es funktioniert. Aber ich habe Glück gehabt, weil immer mich alle sehr unterstützt haben.
Was war das Ding, was du von deiner ersten Gründung von Prescreen mitgenommen hast, sozusagen in die zweite Gründung, wo du gewusst hast, das ist gut?
Das Team. Ich habe große Teile mittlerweile viele meiner ehemaligen Kollegen sind mit der Zeit wieder an Bord gekommen für das neue Projekt. Das finde ich aus zwei Gründen sehr toll. Der eine ist sehr eigennützig, weil ich weiß, dass es wirklich die besten Experten für ihren Bereich sind. Und das andere, was sehr schön daran ist, ist höchstpersönlich, weil ich es auch eine schöne Bestätigung finde, wenn man mit mir gut arbeiten kann.
Absolut. Könntest du dir eigentlich vorstellen, Finck auch wieder zu verkaufen?
Ich will gar nicht so richtig daran denken noch, weil es macht mir sehr viel Spaß, was wir gerade machen. Und ich finde das sehr, sehr toll, was ich jeden Tag gemeinsam mit dem Team entwickeln und erleben kann. Aber natürlich gibt es ein Wachstum und dieses Wachstum muss ja irgendwo ein Ziel vor Augen haben. Was das genau ist und ob das ein Verkauf ist, ist heute noch nicht klar, aber ich hätte natürlich nichts dagegen. Es ist schön, ein Unternehmen zu verkaufen und irgendwann ist vielleicht der Moment gekommen.
Aber ich traue mir zu sagen, selbst wenn dem so ist, dann wirst du sicher nicht ein halbes Jahr mit der Pina Colada am Strand dann liegen, oder?
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dann ein halbes Jahr mit der Pina Colada am Strand oder einem anderen Drink am Strand zu liegen, ja, an verschiedenen Stränden vielleicht auch, aber das ist auch in Ordnung. Das ist eine sehr anstrengende Phase und die hört nie auf und wenn sie dann mal einen kurzen Moment Pause macht, dann kann man sich auch ein bisschen Erholung gönnen.
Absolut. Ja, Konstantin, last but not least, letzte Frage, immer die schwierigste, kommt zum Schluss. Hast du einen Business Sound? Wir heißen ja Sound of Business.
Ob ich einen Business-Sound habe und wie kann man sich den vorstellen?
Ich habe schon verschiedenste Antworten bekommen. Ja, einmal war es dieses Ding von der Checkliste, weil wieder was passiert ist. Der andere hat gesagt, ja, die Beatles, die sind cool, die geben mir Kraft, die kriegen mir Schwung. Also sei kreativ.
Also bei mir wäre es definitiv Vogelgezwitscher aus zwei Gründen. Erstens mal, weil unser Logo ein Origami-Vogel ist und ich versuche die Vögel sozusagen zu retten. Warum? Weil Twitter hat seinen aufgegeben und heißt jetzt X und bei Duolingo ist auch nicht so ganz klar, wann dieser Vogel jetzt gecancelt wird und wann nicht, weil der schon ein bisschen passiv-aggressiv ist. Aber wir versuchen den Vogel zu verteidigen, also wäre es Vogelgezwitscher und auch deswegen, weil ich es gerne zum Arbeiten höre, damit ich mich konzentrieren kann.
Wunderbar, und dann würde ich dir noch die NFL ans Herz legen, weil da gibt es viele Teams, die einen Vogel als Logo haben.
Das werde ich mir auf jeden Fall ansehen, damit wir auf keinen Fall irgendein Copyright verletzen.
Sehr gut. Konstantin, ich sage danke für das Gespräch mit dir.
Ich danke dir, es war schön.
Das war Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.